Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ja, wir haben es gerade zum Schluss gesungen. Folgen will ich dir, o Heiland. Vielleicht Technik können wir nochmal die erste Strophe und den Refrain gleich nochmal einblenden. Ich finde, das ist nämlich ja, ein ganz guter Einstieg zu dem, was uns heute an diesem Sonntag erwarten wird. Und so heißt es in der ersten Strophe: Folgen will ich dir, mein Heiland, wohin auch immer du führst, ob durch Ströme, Täler, Trübsal, bei mir du immer sein wirst. Dann heißt es im Refrain: Ich ruhe in dir, traue dir, ich stell als Opfer mich dar. Folgen will ich dir, o Heiland, für du mein Hirt ganz und gar. Ich finde es so beachtlich, dass auch in den Liedern, die wir singen, eben diese Tiefe dahinter steckt, dass diese Worte zwar einfach gesungen werden können, aber wenn man sich dessen bewusst macht, was wir da konkret singen, dahinter doch mehr steckt, als man glaubt. Und so will ich einmal mit uns beten. Ja, Vater, wir haben es gerade gesungen, wir wollen dir folgen ganz und gar, und wohin du führst, dir wollen wir nach. Herr, lass das nicht bloße Worte sein, sondern wirklich ja, eine tiefe Überzeugung unsererseits, dass es eine Gesinnung sein soll, der wir nachstreben wollen, diesen schmalen Pfad mit dir gehen zu wollen. Und so bitten wir dich auch an diesem Sonntag, dass du uns leiten mögest, unsere Herzen und unsere Gesinnung voll auf dich auszurichten, dass auch heute wir vielleicht was für uns mitnehmen können, was uns zur Belehrung, zur Ermahnung dient oder zur Bereicherung und Erbauung. Herr, leite du die kommende Versammlung. Amen. Ja, wir befinden uns am zweiten Teil meiner Philipper-Predigtreihe. Ja, beim letzten Mal hatten wir die Einleitung und angefangen mit dem ersten Kapitel bis Vers 11. Vielleicht eine kurze Rekapitulierung, was wir uns da konkret angeschaut haben. Nochmal die wichtigsten Eckdaten. Denn es ist auch wichtig für den kommenden Abschnitt. Ja, beim letzten Mal hatten wir schon gehört, dass die Gemeinde in Philippi die erste Gemeinde Osteuropas war, die Paulus gegründet hat. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass es sich um eine römische Stadt handelt, in der auch sehr viele Römer, im Speziellen ehemalige römische Soldaten, gelebt haben, die dem Kaiser treu ergeben waren und dessen Werte und Normen geteilt haben. Und dies in krassem Widerspruch zu dem stand, was die Schrift eigentlich ausdrücken möchte. Und gerade Paulus hat das in der Stadt auch betont, denn er hat Jesus als den einen und wahren König genannt. Und das stieß gerade in dieser Stadt auf Widerstand. Und das hat sich auch gerade dann gezeigt, nachdem er dann auch gegangen ist, die Gemeinde dort gegründet wurde, dass auch die Gemeinde dort viel Widerstand hatte, weil sie eben diese Überzeugung hatten, König und der einzig wahre König ist Jesus Christus. Und so sieht er es unter anderem natürlich zum Anlass, diesen Brief zu schreiben, nicht nur als Dank an die Gemeinde für die Unterstützung, sondern auch zu erbauen, dass sie gefestigt werden für den Dienst in dieser Stadt und gerüstet sind. Und so haben wir, nachdem wir letztes Mal uns bereits das Eröffnungsgebet von Paulus angeschaut haben, wo er den Philippern dankbar ist oder Gott dankbar ist für ihre Unterstützung, hier einmal vielleicht als Schlüsselvers 1, Vers 6, da heißt es, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Also das ist doch ein tolles Lob und eine tolle Ermutigung für einen, wenn man sowas hört. Und nun will er daran aufknüpfen. Er meint, die Notwendigkeit zu sehen, der Gemeinde auch über seine aktuelle Situation zu informieren. Sie haben sich Sorgen gemacht, deswegen schicken sie auch den Bruder, der ihn unterstützen soll. Und in den kommenden Versen bis zum Ende des Kapitels soll es auch genau darum gehen. Er erläutert zunächst seine Situation in der Gefangenschaft. Und dass die Situation, in der er sich befindet, nicht mal was Schlechtes ist, sondern eher im Gegenteil, es zum Segen führt. Nicht nur bei sich und seiner Umgebung unter den Wächtern, sondern auch zum Segen für andere Gemeinden und andere Christen, die von seiner Situation hören und dadurch nicht betrübt werden sollen, sondern eher erbaut werden sollen. Sie sollen optimistisch dem entgegengehen, was er ihnen zu sagen hat. Und deswegen möchte ich einmal die Verse mit uns gemeinsam lesen. Philipper 1, Abvers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sondern dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt und desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus, auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schande werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leben, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Ja, ich finde, einen alternativen Titel, den man dem Ganzen geben könnte, könnte lauten Glück trotz äußerem Leid. Wir befinden uns ca. 62 nach Christus. Paulus ist in Gefangenschaft in Rom. Und wir entnehmen aus Vers 13, das ist nicht mehr irgendwo, sondern er befindet sich in einer bewachten Unterkunft, in einer kaiserlichen Kaserne. Wahrscheinlich wird das nicht direkt am Kaiserpalast sein, davon gehen die meisten Ausleger auch aus, das wäre ein bisschen zu hoch angesetzt, aber höchstwahrscheinlich in einer Kaserne, die unmittelbar dort angrenzt und wahrscheinlich auch unter der Leibgarde des Kaisers steht, also den sogenannten Prätorianern, das war praktisch eine Eliteeinheit, die unter dem Kaiser stand. Und wahrscheinlich wird er dort in deren Hauptquartier untergebracht worden sein, unter ständiger Aufsicht. Und in diesem Abschnitt werden wir darauf eingehen, welche Motive es geben kann, Christus zu verkündigen. Wir haben es gerade gelesen, es kann zum einen das Motiv der Liebe sein, aber es kann auch zum anderen andere Motive geben, die vielleicht weniger vornehm sind. Doch der Fokus, den uns dieser Text zumindest geben möchte, ist, dass egal aus welchem Motiv heraus, Hauptsache Christus wird verkündigt. Und so sagt Paulus auch in 1. Korinther 9, Vers 16 folgendes. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist es kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Ähnliches konnten wir uns auch erst vor kurzem ja ein Bild von machen, als wir die Evangelisationswoche hatten. Auch das war das Thema. Bin ich da selbst derjenige, der sich verkündigt und sich im Mittelpunkt stellt, oder tue ich das um Jesu Christi willen? Verkündige ich die Botschaft wohl wissend, was mich erwartet, oder schweige ich doch an der einen oder anderen Stelle aufgrund der äußerlichen Anfeindungen? Ist meine Motivation, das Wort Jesu Christi zu predigen und zu verkündigen, irgendein Ruhm, den ich mir dadurch erhoffe? Oder steht dort der rettende Mensch im Mittelpunkt, den es zu erreichen geht? Trotz der Schwierigkeiten, die mir eben diese Menschen wahrscheinlich geben werden, trotz der Schwierigkeiten und Bedrängnis, die ich dadurch erfahren werde. Und Paulus ist uns gerade in diesen Aspekten ein großes Vorbild. Wir haben es schon oft gesehen, dass er aufgrund seines Dienstes in Gefangenschaft gerät und so jetzt auch ganz aktuell. Er befindet sich gerade in Gefangenschaft und doch lesen wir in keinster Weise in diesem ganzen Abschnitt, dass er irgendwie deswegen betrübt sei oder den Dienst anzweifeln würde oder sonstiges. Eher im Gegenteil, er baut auf. Die gesellschaftlichen Normen und Werte gehen immer weiter zugrunde und entfernen sich immer weiter von dem, was Gott sich eigentlich für unser Leben vorstellt, von dem, wo wir auch schon mal eines Tages waren. Heute gibt es so viele Orte, wo christliches Denken bzw. die christlichen Überzeugungen dazu führen, dass mir Gefängnis droht, wenn nicht sogar Tod, nur aufgrund meines Glaubens und die daraus hergehenden Überzeugungen, die ich vertrete. Und aus denselben Gründen befindet sich auch gerade Paulus im Gefängnis. Nicht aufgrund von persönlichen Fehlverhalten, das dazu geführt hätte, dass er zu Recht inhaftiert wird. Nein, des Glaubens willen ist er inhaftiert. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht wegen eigener Fehler oder Übertretungen wurde er eingesperrt und ihm den Prozess gemacht, sondern nur, weil er das Evangelium vertritt und dieses verkündigt. Und so sollten auch wir uns die Frage stellen, welche Motivation habe ich? Hinterfrage ich meine eigenen Handlungen? Tue ich das regelmäßig? Übertrete ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Gesetz, weil ich selber jetzt diese Übertretung für richtig empfinde und es meine Einstellung ist? Oder tue ich das des Glaubens willen? Möchte ich jetzt hier unnötig provozieren und mich gegen jemanden auflehnen? Oder predige ich lediglich das Wort und das führt dazu, dass ich aufgrund dessen anecke in der Welt? Steigen wir nun etwas konkreter in den Text ein. Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und obwohl er in Bedrängnis ist, macht er hier Mut. Er geht nicht darauf ein, was die äußeren Umstände sind, wie es ihm vielleicht gesundheitlich dadurch gerade geht, dass er eingeschränkt ist in seiner Bewegungsfreiheit, das Essen vielleicht nicht gut ist, er vielleicht sogar geschlagen und gefoltert wurde. Davon hören wir keine Worte, nichts. Er im Gegenteil, er hält das hoch, worauf es ankommt. Und ich persönlich finde das sehr krass, wenn ich das mal so in diesen Worten formulieren darf, denn ich schaffe es sogar in meinem alltäglichen Leben, viele Punkte herauszufiltern, wo mich vielleicht etwas entmutigt, wo ich vielleicht nicht gerade frohlocke über die Situation, Herausforderungen auf der Arbeit, Probleme in der Beziehung, das Aufräumen der Wohnung und irgendwelche anderen Verträge, die mir noch vielleicht Sorgen bereiten, wo ich noch irgendwas machen muss, bezahlen muss und sonstiges. Und hier lesen wir von einem Mann, der wirklich Leid hat, der wirklich Prüfung hat, der wirklich Bedrängnis hat und kein Wort davon, dass es ihm irgendwie schlecht gehen würde. Im Gegenteil, er fokussiert sich sogar darauf, das Evangelium weiter zu verkündigen, selbst in dieser Situation. Er lebt genau das, was uns aufgetragen wird in Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Lasst uns das einmal gemeinsam lesen. Dort heißt es folgendermaßen: Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliche böse Worte gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Den Lohn werden wir im Himmel erhalten. Und wir sollten sogar dabei Glück empfinden, Bedrängnis zu widerfahren. Ich finde, das ist sehr hart, wirklich danach zu leben und sich das bewusst zu machen, Glück im Bedrängnis zu empfinden. Man ist meistens so darauf fokussiert, auf all das, was schlecht läuft, dass man das große Ganze schnell aus den Augen verliert. Wozu dient das? Was hat Gott mit mir vor? Was kann ich dadurch bewirken? Wie kann ich trotzdem noch treu bleiben? Ich habe auch von vielen Missionaren gelesen, die körperlich sogar bedrängt worden und gar geschlagen oder verletzt worden und in der Situation frohlockt haben, weil sie sich gedacht haben, es hat sich genau das erfüllt, was in Matthäus geschrieben steht. Sie waren auf dem richtigen Weg unterwegs. Der schmale Weg, der zu Jesus führt. Und als Folge dessen haben sie Bedrängnis erfahren. Es ist wie so ein kleiner Indikator, der mir zeigt, habe ich noch den rechten Kurs. Es muss nicht immer so sein und ich wünsche es auch keinem. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns bewusst machen, Bedrängnis ist ein guter Indikator, der sagt, ich bin Gott treu. Weil die Welt geht in einer ganz anderen Richtung. Sie verfolgt den breiten Weg. Der schmale, der kleine, harte, steinige Weg, auf dem wir uns befinden sollten, der eckt meistens an diesem breiten Weg an. Und das entgegnet uns die Welt mit Bedrängnis. Und trotz des Prozesses und der Inhaftierung, die Paulus jetzt hier widerfährt, und das vielleicht auch scheinbar schlechte Zeichen oder eine Form der Frucht ist, so kann man trotzdem sehen, dass Gott selbst so eine Situation wie einen Gefängnisaufenthalt in Segen verwandeln kann. Etwas scheinbar Schlechtes wird durch Gottes Wirken zu etwas Gutem. Und der Lohn, den werden wir spätestens im Himmel erfahren. Und so hat das dazu geführt, Vers 13, dass er bekannt wurde unter den Seinen dort. Ja? Also die Angestellten, die Diener, die Wachen, die auf ihn aufgepasst haben, die übrigen Soldaten, die sich in dieser Kaserne gefunden haben, sie alle haben von Paulus in irgendeiner Form erfahren. Und so heißt es in einem Zitat von Thomas Worthy Dury: Genau die Ketten, mit denen die Römer den Arm des Gefangenen an seinem Bewacher fesselten, dienten dazu, dass Paulus einen Zuhörer erhielt, der anschließend die Geschichte des geduldigen Leidens für Christus unter diejenigen trug, die am nächsten Tag vielleicht Nero selbst dienten. Aber der Herr kann es manchmal nutzen, dass eine solche Situation zum Segen sein wird. Und das beste Beispiel ist doch Josef, der auch im Gefängnis unter seinen Mitknechten trotzdem Gott treu war, sich nicht hat beirren lassen und selbst dort seine Situation dem König vorgetragen wurde. Ja, apropos, da ist jemand im Gefängnis, der könnte dir sogar helfen. Und dass jemand aus dem Gefängnis heraus durch seine Taten, die er dort vollbracht hat, zum Segen werden konnte. Für das ganze Land später, indem er Ägypten vor die Hungersnot rettete, als auch dann später noch das eigene Volk. Dadurch nicht verhungerte, sondern in Ägypten Zuflucht finden konnte. Und so sehen wir es auch hier. Auch hier ein Paulus in Gefangenschaft kann dazu führen, dass er Segen bringt für die Leute, die unmittelbar um ihn herum sind, als auch für die Christen, die davon hören und dadurch erbaut werden. In Vers 14 heißt es dann weiter: Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt und desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Durch Verfolgung wird der Glaube geprüft und gestärkt. Man muss sich das so vorstellen wie ein Stück Stahl, das geschmiedet wird. Es muss erstmal durchs Feuer gehen. Es wird erhitzt. Es wird gefaltet und immer wieder geschlagen, um eben die ganzen Unreinheiten, die sich im Metall verbergen, rauszuhauen, damit es umso reiner wird. Und genauso entstehen mutige Christen, die für den Dienst gewappnet werden. Durch Prüfungen, durch Anfechtungen will Gott sie formen zu einem Werkzeug, das er auch in der Lage ist zu gebrauchen. Und deswegen mag es jetzt hier auch so einfach klingen, darüber so zu reden. Aber Paulus ist uns ein Beispiel, wie jemand, der durchs Feuer gegangen ist, wie jemand, der, ja, um im Bild zu bleiben, geschlagen wurde. Aber das Ergebnis ist ein Werkzeug, mit dem Gott wirklich arbeiten kann und das uns auch heute noch zum Segen geworden ist. Nicht nur zur damaligen Zeit, als er die ganzen Gemeinden gegründet hat, sondern heute noch reden wir über ihn, wie er uns in so vielen Aspekten ein Vorbild ist. Durch seine Gefangenschaft ermutigt er uns, was er bereit ist, für Christus zu erdulden. Leid, Hohn, Schmerz. Was sind da schon meine kleinen Anliegen, die ich vielleicht auf der Arbeit habe? Die Überzeugung zu haben, die Wahrheit zu sagen, trotz der scheinbar negativen Konsequenzen, trotz dem, was die Welt mir entgegenwirft. Paulus hat es uns vorgelebt. Er hat nicht geschwiegen und verkündigt in Liebe, was dem Herrn wichtig ist. Und das trifft die Philippa, denn sie selbst befinden sich in einer ähnlichen Situation, in einer Stadt voller römischer Veteranen, die geprägt ist von römischen Ansichten, von römischen Festen, von römischen Bräuchen, die komplett dem widersprechen, was Gott von ihnen möchte. Die Philippa allgemein sind ein sehr kaisertreue Stadt gewesen, die auch eben diese Philosophie übernommen hat. Und in dieser Stadt befindet sich nun eine Gemeinde, die einen komplett anderen Weg einschlägt, die nicht den Kaiser als obersten Gott anbeten, sondern den einzig wahren, den König der Könige. Er spricht ihre Sorgen genau mit diesen Worten konkret an. Und er berührt ihre Herzen und will ihnen Mut machen für ihren Dienst. Und selbst geht er mit gutem Beispiel voran. Er ist der Art von Leader, wie man ihn sich vorstellt, der nicht die Soldaten vorschickt und selber hinten bleibt, sondern mit gutem Beispiel vorangeht und denen, die hinter ihm folgen, zeigt, wo sie langmarschieren sollen. Ja, nun folgt ein Abschnitt, bei dem ich mich selber sehr schwierig getan habe, ihn in rechter Weise auszulegen. Doch ich möchte ja mit all meiner jetzigen Erkenntnis versuchen, euch ja diesen Abschnitt nahezubringen und ihn in der Art und Weise auszulegen, wie ich ihn verstehe. Wir lesen dazu nochmal die Verse 15 bis 19 zusammen. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinem Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Ja, daraus geht hervor, dass es Menschen gibt, die nicht immer diese Agape-Liebe haben, von der wir in Vers 17 lesen. Und nicht diese Agape-Liebe stets ihr Antrieb ist, warum sie den Christus verkündigen und auf die Straße gehen und das Evangelium predigen. So sehen wir, dass in Vers 15 uns Menschen beschrieben werden, deren Motivation Neid und Streitsucht ist. Und das ebenfalls dazu führen kann, trotzdem das Wort zu predigen. Und Paulus macht den Anschein, Vers 18, ja, Was tut es? Jedenfalls verkündigen sie den Namen Jesu Christi. Und das ist gut. Wie kann das sein? Wie kann es trotzdem gut sein, wenn die Motivation die falsche ist? Und ich habe für mich folgenden Lösungsansatz erarbeitet. Kommen wir zur ersten Spezifikation. Also eine Tatsache steht dem einen, ja, wie so ein Damoklesschwert oben drüber. Also Irrlehre darf nicht sein und das trifft natürlich auch hier zu. Lesen wir dazu nochmal Galater 1, die Verse 6 und 7. Da heißt es ganz klar: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Also hier berichtet man uns, dass es natürlich Leute geben wird, die versuchen werden, ein anderes Evangelium zu predigen, Irrlehre in die Gemeinde zu bringen, und davon sollen wir uns ganz klar distanzieren. Und das trifft natürlich auch hierzu. Und dies meint Paulus auch nicht, also mit Sicherheit nicht, wenn er davon redet, Vers 15, von dieser Motivation heraus, die sie jetzt hier an den Tag legen. Also Irrlehre, die das Evangelium verfälscht, ist schlecht und dient der Gemeinde nicht. Das ganz klar. Kommen wir zur zweiten Spezifikation. Wer wird da eigentlich konkret gemeint? Wer wird uns da eigentlich konkret genannt? Lesen wir dazu Vers 16 nochmal. Es sind Leute gemeint, die beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnissen zuzufügen. Aha. Also es ist eine ganz klare Personengruppe gemeint, die ein Problem mit Paulus direkt haben. Und jetzt wird auch ein bisschen das Motiv umso klarer. In Vers 15 wird der Neid angesprochen, ja, die Streit haben, Vers 16, die selbstsüchtig sind, bezogen auf Paulus. Es handelt sich also um Kritiker von Paulus, die aufgrund seiner Lehren und eventuellen Streitigkeiten in der Vergangenheit, die Diskussion, die ihr vielleicht mit ihnen gehabt habt, ein Problem mit ihnen haben, ganz konkret, und aus einer derzeitigen Lage nun Profit schlagen wollen, in der er sich im Gefängnis befindet, vielleicht das auch auslegen, ja guck mal, wo es ihn hingebracht hat, was ist denn das noch für ein Zeugnis, er ist im Gefängnis, oder jetzt ist er vielleicht auch nicht da, kann sich nicht verteidigen und wollen jetzt aus dieser Situation heraus Profit schlagen. Oder ich möchte es mal so formulieren, ich übertrage das Ganze mal auf heute. Es gibt auch heute viele Leute, die verschiedenen Gemeinden angehören, verschiedenen Denominationen angehören, verschiedenen Gruppen angehören. Und so wird es auch verschiedene Meinungen geben in der Christenheit. Und so kann durchaus es passieren, dass Neid auftaucht oder Streit untereinander und es daher zu Spaltungen kommt. Gründe können sein, die Mitgliederanzahl, ja? Oder die Geldmittel, die eine Gemeinde zur Verfügung hat. Die Reichweite, die es mit seinen Botschaften bringt. Das tolle Gebäude, was sie haben. Oder die ganz vielen Helfer, die in der Gemeinde unterstützen, und in meiner Gemeinde sind es weniger. Oder auch die Lehre. Die Beweggründe, warum es so verschiedene Gemeinden gibt, die sind zahlreich, und somit auch die Beweggründe, warum es auch so viele verschiedene Leute gibt und die vielleicht auch verschiedene, ja, Motivationen mit sich bringen. Und so kann es natürlich auch passieren, dass in einem Ort, nehmen wir mal Wolfsburg als Beispiel, es auch natürlich auch viele Gemeinden gibt, und was der eine vielleicht besonders gut macht, da schaut man drauf, ui, der erreicht ja jetzt mit dem und dem Konzept ganz viele Menschen, da bin ich jetzt eifersüchtig drauf, ich kopiere das jetzt, ich will das nachmachen. Der soll mir ja nicht voraus sein. Die Leute sollen zu mir kommen. Also kann durchaus eine falsche Motivation dazu führen, dass die Motivation vielleicht die schlechtere ist, aber nichtsdestotrotz im Fokus nach wie vor der Wille da besteht, Gottes Wort zu predigen, Leute zu erreichen. Schlecht wird es in dem Moment, wenn Gottes Wort ins Hintergrund gerät. Aus einem schlechten Motiv heraus zu handeln, führt eher dazu, Sünde zu begehen, als wenn ich das aus Agape Liebe hinweg tue. Und so ähnlich möchte ich das jetzt auch hier sehen. dass es sich da um eifersüchtige Prediger handelt, dessen Botschaft zwar gut ist, aber ihr Charakter und ihre Motivation dahinter schlecht. Sie tun zwar ihren Dienst, aber mit der falschen Motivation. Heißt für mich, sich stets zu hinterfragen, tue ich das gerade für Gott oder für mein eigenes Ansinnen? Tue ich das gerade, weil ich das Evangelium verkünden möchte und die Menschen erreichen möchte? Oder tue ich das, um aufzuzeigen, guck mal, die Gemeinde ist so schlecht und die Gemeinde ist so schlecht und ich mache ja alles besser? Rede ich hier meine Meinung, um einem anderen eins auszuwischen? Oder weil ich Gott ehren möchte? Und weil er mir jetzt gerade sagt, es ist jetzt dran, predige genau das. Und die Geschichte hat es gezeigt, was passiert, wenn diese Motivation die Überhand gewinnt. Der Glaube wurde missbraucht in der Vergangenheit, um Reichtum zu erlangen, Land zu erlangen, Macht zu gewinnen. Die Kriege, die aufgrund des Glaubens geführt wurden, ein Christ gegen den anderen, nur aufgrund einer unterschiedlichen Lehre und beide jedoch im Namen Jesu Christi. Doch das Ziel, worauf Paulus hinaus will, ist Vers 17. Aus Agape-Liebe handeln, das Evangelium verteidigen gegen Innen und Außen mit der richtigen Motivation. Wachsam sein, Irrlehren bekämpfen. Und ich würde hier auf jeden Fall den Unterschied machen wollen zwischen einer Irrlehre, die auch keine Diskussion zulassen soll, und einem Erkenntnisunterschied. Denn das kann nach wie vor trotzdem sein in einer Gemeinde. Dass ich zu bestimmten Themen einen anderen Erkenntnisstand habe, ihn anders sehe, den Punkt, Thema Entrückung oder Köpftücher, ja oder nein. Das sind Erkenntnisfragen, da mag ein jeder ja, einen gewissen Stand haben, der kann sich irgendwann ändern oder auch nicht. Aber es gibt diese unverfälschlichen Aussagen in der Bibel und sollte sich da jemand versuchen, daran was zu ändern, ist das Irrlehre. Und das sollen wir angehen. Und aufgrund dessen bin ich der Meinung, dass das genau Paulus hier meint. Der Fokus wird auf die Verkündigung gesetzt. Und auf die Verkündigung allein. Und das ist der Grund zur Freude, der ihm so wichtig erscheint. Nun ab Vers 19 wird uns ein anderer Gedanke nahegelegt. Ich möchte nochmal Vers 19 und 20 lesen. Da heißt es, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Vertraut auf das Gebet. Und die Philipper haben genau das gemacht. Sie waren wenige, doch ihr Gebet hat ihm die Zuversicht gegeben, dass er freikommen wird. Die großen Pläne Roms wurden zunichte gemacht, denn Gott weiß, was er will, und er nutzt die kleinen Philipper, die durch ihr Gebet das kundtun, und erfüllt diesen Wunsch. Das Gebet ist für uns Christen die mächtigste Waffe in unserem Arsenal. Und wir sollten dem viel mehr Achtung geben, viel mehr Vertrauen schenken. Und es sollte uns zuversichtlicher machen. Und am Ende, egal wie es ausgeht, wir wissen, Vers 20, ob es durch unser Leib, in unserem lebenden Zustand, sage ich jetzt mal, geschieht oder durch unseren Tod, egal wie, Gott kann uns gebrauchen und er wird uns gebrauchen. Wir denken an die Märtyrer, die selbst durch ihren Tod ein Riesenvorbild waren, ein Stephanus, wie er in seinen letzten Momenten gehandelt hat. Was ist er uns doch für ein Vorbild in sein Gottvertrauen? Und auch der Leib kann trotzdem auch nützlich sein. Ja? Durch die Verkündigung, durch den Dienst an den Bruder und der Schwester. Es gibt so viele Formen, wie wir Gott dienen können. Wir müssen es einfach nur tun. Und so lesen wir für mich mit einer der aussagekräftigsten Verse in diesem Abschnitt, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich finde, das spiegelt ziemlich gut wider, was Paulus seine Lebensphilosophie war. Kann denn jeder das wirklich von sich selbst sagen? Also ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem Gedanken. Ich bin noch jung, ich will noch so einiges erleben, ich möchte noch gern Familie gründen, Kinder haben, ein Haus bauen, einen eigenen Hund haben. Und es gibt noch so vieles, dem ich entgegeneifere. Und trotzdem sieht Paulus hier in Vers 21 selbst den Tod oder das Sterben als eine Form des Gewinnes an. Die Menschen können das nicht nachvollziehen in dieser Welt. Sie haben nur das eine Leben und glauben, dass nach dem Tod nichts kommt. Und sie tun alles, um ihr Leben zu verlängern oder auszukosten. Versuchen das durch Medizin oder Technologie zu erweitern, zu intensivieren und sonstiges. Doch wir Christen sollen danach nicht streben. Denn mit der Bekehrung gehören wir nicht mehr uns allein. Wir haben es erst heute Morgen von Martin gehört, was es bedeutet, wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, wenn wir befreit werden vom Gesetz, wenn wir befreit werden von der Welt, was es bedeutet für ein Leben selbst. Lass uns die Stelle gerne nochmal aufschlagen. Galater 2, Vers 20. Da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die neue Ausrichtung, nach der ich lebe. Und somit ist, sei es Leben oder Tod, in allem folge ich Jesus und tue das, was er von mir erwartet. Und wenn ich durch meinen Tod hier Zeugnis geben kann, so tue ich das. So wie ein Paulus diese Einstellung auch hatte. Jesu Interessen stehen an oberster Stelle und sie sind nicht nur auf die Erde begrenzt. Auf dieser Erde sind wir nur von kurzer Dauer und wir sollten das als Prüfung ansehen. Der Tod ist somit nicht schlecht, wenn wir Jesus dadurch Zeugnis geben können von ihm. Am Ende sollte uns der Tod ereilen, so sind wir bei ihm. Wir haben einen neuen Leib, der keine Schmerzen empfindet. Wir haben unsere Schätze, die wir uns in unserem Leben angehäuft haben, bei ihm jetzt nun greifbar. Er hat uns eine Wohnung bereitet und wir sind in Gottes Nähe. Was kann schöner sein, wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet? Doch Paulus denkt nicht an sich selber. Und so heißt es in Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen. Ein Mann, der so viel Leid ertragen hat in seinem Dienst, der so viel Prüfung gehabt hat, also man kann wahrlich nicht sagen, dass Paulus ein bequemes Leben geführt hat. Er hat ein Leben voller Bedrängnis und Prüfungen gelebt. Also wenn man es jemandem gönnen würde, dann ihm. Aber nein, er denkt nicht so. Er denkt, wie kann er durch sein Wirken, durch sein Fleisch noch mehr bringen. Und so heißt es, oder da will ich jetzt nochmal gerne mit uns lesen, 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unsere irdischen Zeltwohnungen abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Lebenszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch aus dem Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Was will uns dieser Abschnitt sagen? Er möchte uns sagen, dass unsere Wohnung, unsere Heimat im Himmel ist. Das Leben auf dieser Erde ist nicht das, was wir anstreben sollten, sondern die himmlischen Reich. Doch sind wir aktuell auf der Erde und sollen entsprechend auch wandeln. Solange wir auf der Erde sind, sind wir nicht zu Hause. Das Bestreben, aber nach Hause zu kommen, sollte immer da sein. Doch unser Dienst hält uns hier und den wollen wir treu und gerecht tun. Und das ist richtig und wichtig. Und so auch Paulus. Er denkt nicht an seine Bequemlichkeit. Er denkt nicht daran, endlich nach Hause zu kommen und beim Herrn zu sein. Er denkt, was kann ich tun, um Jesus zu ehren? Und in meinen Augen neben Jesus selbst, zumindest was den Neuen Testament betrifft, einer der Beispiele, wo ich von ihm sagen würde, das ist die personifizierte Selbstlosigkeit. Und er bleibt auf dieser Erde und wirkt weiter, wie es im Vers 24 heißt, um euren Willen, weil er die Philipper vor Augen hat, den Dienst an den Menschen. Und daher bleibt er und dient weiter. Es heißt weiter in Vers 25, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Er bleibt im Fleisch, um den Philippern im Geiste zu stärken und ihnen noch mehr Freude zu bringen durch seinen Dienst. Das ist eine Zuversicht und eine sehr löbliche Einstellung, die er hier in den Tag legt, trotz der ganzen Erfahrungen und Prüfungen, die er gehabt hat und noch hat. Ja, kommen wir nun zu dem letzten kleinen Abschnitt in diesem Kapitel. Dazu möchte ich einmal nochmal die Verse 27 und bis 30 lesen. Nur führt eure Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Rettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden, dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wir sind Bürger des Himmels und sollen uns auch entsprechend verhalten. Ich nütze niemanden, wenn ich zurückgezogen lebe, umgeben von meinen sicheren Mauern und dort mein Christsein nur für mich lebe. So gedanklich gesehen wie so ein Mönchskloster habe ich mir das vorgestellt. Ja, irgendwo im Nirgendwo, abgeschottet von der Welt. Wen nütze ich da? Und diese Einstellung kann sich auch in den Gemeinden widerspiegeln, dass eine Gemeinde sich derart zurückzieht Wen nützt sie dann noch, wenn sie nicht in die Welt hinausgeht und Gott dient? So etwas kann auch uns geschehen. Doch der Auftrag lautet, in die Welt zu gehen und zu verkündigen. Dort, wo die Menschen sind, dort, wo diejenigen sind, die noch Rettung brauchen. Erst dann kann das Evangelium durch eventuell mein eigenes Handeln bekannt werden, sodass ich im übertragenen Sinne auch ein Paulus in Rom von meinen Taten hört und sich darüber freut und dadurch erbaut wird, weiter im Dienst zu machen, weiter gestärkt zu werden. Das ist das, was hier zwischen den Zeilen rüberkommt. Der Dienst der Philipper hat ihn in seiner Bedrängnis in Rom auch erbaut. Die Herausforderung liegt dabei, den Anfechtungen jedes Mal aufs Neue zu trotzen und Jesu Anspruch gerecht zu werden, wie er uns in der Bibel beschrieben steht. Und so sagt er es auch den Philippern: Trotz ihrer Anfechtungen bleibt beständig, bleibt beim Herrn, sodass ich mich nicht um euch schäme, sondern darüber glücklich sein kann und das gute Zeugnis, was ihr an den Tag legt. Wir müssen die Flagge Jesu hochhalten und uns an seinen Werken und Werten und Normen richten. Es ist ein Vorrecht, für Jesus zu leiden und sein Kreuz mitzutragen. Einfach gesagt, schwer umgesetzt. Daher die Frage, was heißt es, ein würdiges Leben zu führen, ein Leben zu führen, das Jesus ehrt? Paulus hat es uns vorgemacht, die Philipper ebenso. Lasst uns das zum Beispiel nehmen. Amen.